NDR Info. Redezeit.
Mit Verena Gonsch. Schönen guten Abend. Sie heißen Zora und Hospi und Rimo und verteilen in amerikanischen und japanischen Pflegeheimen schon Tabletten und Essen und helfen beim Einsteigen in die Badewanne. Pflegeroboter boomen und auch in Deutschland kann sich nach neuesten Umfragen eine Mehrheit der Bürger vorstellen, im Alter einen Roboter zu kaufen, wenn dadurch das Leben in den eigenen vier Wänden noch möglich ist. Bisher ist das allerdings nur Zukunftsmusik. Pflegekräfte beklagen niedrige Gehälter und viel Arbeit. In vielen Pflegeheimen fehlt es an allen Ecken und Enden. Die Zukunft der Pflege ist ein großes Thema, auch bei den heute Abend stattfindenden Sondierungsgesprächen zu einer möglichen Neuauflage der Großen Koalition. Notstand in Heimen und Kliniken, wer pflegt uns in Zukunft, heißt unser Thema heute und dabei soll es in der nächsten Stunde um die Frage gehen, wie der Mangel an Pflegekräften behoben werden kann. Mit besserer Bezahlung, Fachkräften aus dem Ausland, attraktivere Ausbildung oder mit dem Roboter als Pflegeassistenten. Und wie immer sind Sie gefragt, was sind Ihre Erfahrungen? Sind Sie vielleicht im Pflegebereich tätig und möchten uns Ihre Erlebnisse schildern? Haben Sie Angehörige, die im Heim sind oder sind Sie selbst auf Pflege angewiesen? Welchen Rat würden Sie der Politik geben? Und von wem möchten Sie in Zukunft gepflegt werden? Rufen Sie uns gerne an unter 08000 44 1777 oder schicken Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Zur Einstimmung ins Thema hat Thomas Christes Stimmen gesammelt, wie der Pflegeberuf attraktiver werden kann.
Ich glaube, indem man diesen Beruf attraktiver macht für junge Leute, indem man viel mehr Werbung macht für diesen Beruf und vor allem, indem die Politik sich um den Pflegeberuf kümmert. Wenn ich als junger Mensch immer nur höre, wie schlecht die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind, dann wird das wenige motivieren, in diesen Beruf zu gehen. Also dieser Beruf braucht ein viel positiveres Image.
Der Staat muss einfach auch mehr Geld dafür ausgeben und das darf nicht privatisiert sein.
Zeit steht einfach nicht mehr zur Verfügung, weil die verpflichtet sind, minutenweise im Takt abzurechnen. Und wenn sie dann zu lange bei jemandem sind, kommen sie zu spät zu jemand anders. Und das heißt dann schon mal, dass sie auch ermahnt werden.
Ich bin selber gelernter Krankenpfleger, bin allerdings schon vor fast 20 Jahren aus der Pflege rausgegangen, weil der Beruf halt einen völlig überlastet hat, schlecht bezahlt war. Und ich glaube nicht, dass es bis heute besser geworden ist.
Also wenn ich heute irgendwo hingehe und sage, Mensch, ich arbeite im Altenheim, dann wird er die Nase gerümpft. Also ich denke, es ist auch eine Prestigesache immer noch.
Ja, Notstand in Heimen und Kliniken, wer pflegt uns in Zukunft? Das ist das Thema der Redezeit. Rufen Sie uns gerne an unter 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Unser erster Experte, Professor Gerd Gleske, ist Gesundheitswissenschaftler am Sozium, am Zentrum für Sozialpolitik und Gesundheitsökonomie der Universität Bremen. Er sitzt bei mir hier in Hamburg im Studio. Professor Gleske, Sie haben eine Untersuchung gemacht, die zeigt, die Standards in Deutschland sind total unterschiedlich. Das heißt, es kommt ganz entscheidend darauf an, wo man im Heim oder Krankenhaus gepflegt wird. Wie kann denn sowas sein?
Ich glaube, das hat natürlich viele Ursachen. Es hat auch die Ursachen darin, dass wir sehen, dass diese Heime sehr unterschiedlich organisiert sind, dass eben auch die ökonomische Basis vieler Heime sehr unterschiedlich ist, dass die personelle Ausgestaltung vieler Heime eben sehr different gegenübersteht und dass wir auch erkennen, dass natürlich in vielen Heimen auch der ökonomische Druck, das muss man deutlich sagen, offensichtlich so hoch ist, dass dann auch in der Pflege, da wo man meint, sparen zu können, auch eingespart wird. Und das sind natürlich insbesondere personelle Ressourcen, die da zur Verfügung stehen, bei denen man möglicherweise diese Einsparungen tätigen kann. Wir haben da unterschiedliche Beispiele gefunden. Also ich will mal zwei, drei aufzählen. Das eine ist zum Beispiel, seit wir im Krankenhaus ein anderes Entgeltsystem haben, also eine pauschalierte Situation der Bezahlung, sehen wir, dass die Anzahl der Ärzte nach oben gegangen ist, dass aber die Anzahl der Pflegenden gleich geblieben ist. Das heißt, wir haben mehr Leistungen, das wird durch Ärzte erbracht, das ist für die Krankenhäuser wichtig, im Prinzip als ökonomische Basis, aber die pflegerischen Anteile bleiben gleich. Etwas Zweites, was wir untersucht haben, sehr lange untersucht haben, ist die Fragestellung auch, wie wird in Heimen mit Arzneimitteln umgegangen? Auch das ist ein großes Problem, weil natürlich Arzneimittel oftmals ganz bestimmte Pflegesituationen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, vereinfachen können. Also man hat dieses Schlagwort sauber, satt und ruhig. Und wir sehen, dass in vielen Heimen leider, muss man sagen, auch ganz bestimmte Arzneimittel so häufig angewendet werden, die letzten Endes sogar den Menschen schaden können. Also zum Beispiel bei Demenz sogenannte Neuroleptika, also stark wirkende Arzneimittel, bei denen wir wissen, dass diese Mittel dazu führen können, dass es zu einer Übersterblichkeit kommt, also dass mehr Menschen sterben. Und wir haben zum Dritten eine Situation, wo wir tatsächlich eben auch innerhalb der Pflege sehr unterschiedliche Standards haben. Also dass eben auch Pflegepersonal in sehr unterschiedlicher Weise ausgebildet wurde und zum Beispiel im Altenpflegebereich nicht immer alle auch mit den Arzneimitteln vertraut sind und das begleiten können. Also insofern gibt es eine ganze Reihe von Aspekten,
zu denen kommen wir sicherlich
die man leicht fortführen könnte. Okay. Und das macht die Unterschiede auch innerhalb der Pflegeheime aus.
Da passt schon eine erste Mail, die wir haben, von Wolfgang Becker aus Seevetal. Er berichtet davon, seine Frau ist im Pflegeheim und er sagt, es ist schlimmer, als man geglaubt hat. Meine Frau sitzt total übermüdet, manchmal 10 bis 12 Stunden fixiert im Rollstuhl, weil man vergessen hatte, sie nach dem Essen ins Bett zu legen. Tabletten fehlen zum Teil oder abgesetzte werden noch gegeben. Verschmutzte Kleidung wird wieder angezogen und so weiter und so fort. Unsere zweite Expertin ist Grit Genster. Sie ist bei der Gewerkschaft Verdi für Gesundheitspolitik zuständig. Frau Genster, so über den Daumen, wie viele Pflegekräfte fehlen denn nach Ihren Untersuchungen?
Wir wissen, dass in den Krankenhäusern auf der Grundlage einer Befragung, die wir gemacht haben, insgesamt 162.000 Beschäftigte fehlen, allein 70.000 in der Pflege. In der Altenpflege sind derzeit 10.000 Stellen offen, die nicht besetzt werden können. Tatsächlich liegt der Bedarf, wenn man den tatsächlichen Bedarf der Pflege bemisst, noch viel höher. Also es gibt einen großen Fachkräftebedarf, aber die Bedingungen in der Pflege sind so, dass es schwierig ist, Stellen zu besetzen. Und da haben einerseits die Arbeitgeber die Verantwortung, die Arbeitsbedingungen gut zu gestalten und die Politik. Wir sind ja heute an einem wichtigen Tag hier zusammen.
Genau, vielleicht erfahren wir noch was.
Ja, es gibt eine historische Chance, heute Nacht in den Sondierungen die Weichen so zu stellen, dass die Rahmenbedingungen für die Altenpflege, aber auch für die Pflege in den Krankenhäusern für die Zukunft gut gestellt werden.
Ja, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute Abend nochmal die Parteien an ihre Verantwortung erinnert und er hat sogar auch das Thema Pflege nochmal extra erwähnt. Erwin Rüttel ist unser dritter Experte heute. Er ist pflegepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Rüttel, Sie haben ja sicherlich auch heute Abend ein Ohr an den Gesprächen. Sie haben selbst 17 Jahre ein Seniorenheim geleitet. Was hat sich für Sie seit dieser Zeit in den Heimen geändert? Was würden Sie sagen?
Also wir haben, das merkt man, einen erheblichen Personaldruck in den Einrichtungen. Und wir haben in der letzten Wahlperiode relativ viel gemacht für Pflege, aber mehr für Pflegebedürftige und für die Familien. Und jetzt,
Sie meinen ambulant?
Ambulant und aber auch stationär. Wir haben 60.000 Betreuungskräfte sozusagen ermöglicht in den stationären Einrichtungen, die also den Fachkräften zur Hand gehen. Aber das ist alles viel zu wenig. Wir haben für die Pflegebedürftigen mehr Möglichkeiten geschaffen, haben aber im Moment einen deutlichen Mangel an Unterstützung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Und es ist aber nicht ganz so einfach, jetzt einfach zu sagen, wir stellen mehr Geld zur Verfügung, sondern man muss auch gewisse Strukturen ändern. Und wir haben in der letzten Wahlperiode eine ganze Menge gemacht, damit die Krankenhäuser zum Beispiel mehr Geld bekommen für Pflege. Aber dieses Geld ist nicht in der Pflege angekommen. Dieses Geld ist.
Hat Herr Gleske ja auch gerade schon gesagt.
Ja,
ne?
Dieses Geld ist also ausgegeben worden, teilweise für Investitionen, wo es nicht hingehört. Da sind die Länder für zuständig. Und das Geld ist teilweise auch bei den Ärzten angekommen, die also sehr gute Verhandlungen über ihre Lohnentwicklung geführt haben. Und da ist also in den letzten 4, 5 Jahren sind bei den Ärzten die Löhne um über 30% gestiegen. Und bei der Pflege ist sozusagen gespart worden. Und meine Forderung ist, dass wir dass das Geld, was die Krankenhäuser den Kostenträgern für Pflege in Rechnung stellen, dass dieses Geld auch 1:1 bei der Pflege ankommt. Und ich glaube, wenn das umgesetzt ist und das muss kontrolliert werden, dann haben wir viele Probleme im Krankenhaus in der Pflege gelöst. In der Altenpflege, da haben wir mehrere...
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, ne?
Ja.
Ja, kommen wir nochmal, genau, ich wollte jetzt nochmal eine Mail vorlesen von Gesa Hinz, die hat uns geschrieben aus Rastede und sie sagt, mein Examen zur Krankenschwester ist schon eine ganze Weile her, es hat sich inzwischen viel verändert, heute geht es um Gewinnmaximierung und das geht leider auf Kosten der Pflegekräfte und Patienten, während die Vorstände, die Chefs dicke Provisionen und regelmäßige meiner Meinung nach zu hohe Erhöhungen der eigenen Gehälter halten. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung, Frank Filzmeier aus Aukrug. Guten Abend, Herr Filzmeier.
Schönen guten Abend.
Sie haben schon ein bisschen länger gewartet. Ne? Sie hatten uns eine lange Mail geschrieben. Sie sind vom Pflegerat Schleswig-Holstein. Erklären Sie uns doch mal, was das eigentlich ist.
Also Pflegeräte sind in den Bundesländern Zusammenschlüsse der jeweiligen Berufsfachverbände, die in den Ländern eine berufsfachliche Vertretung haben.
Mhm. Das heißt, also Sie vertreten die Pflegeberufe.
Die Kinderkrankenpflege, die psychiatrische Pflege und wir versuchen in den Ländern, aber auch mit dem Deutschen Pflegerat auf der Bundesebene an verschiedenen Stellen uns einzubringen.
Mhm. Und wie stellt sich das Problem für Sie dar? Also was meinen Sie, wie viele Pflegekräfte fehlen?
Woran? Ja, das ist eine schwierige Nummer, weil Frau Gänzler hatte schon gesagt, es sind teilweise Befragungen, es sind keine konkreten Erhebungen, es gibt keine Maßstäbe, an denen konkret bemessen werden kann, wie viel Pflegen das eigentlich bedarf. Wir liegen sicherlich bei 50.000 bis 100.000 allein in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Altenpflege wird das dynamisch mehr werden. Also einmal nicht nur das, was jetzt schon fehlt, aufzufüllen, sondern vor allen Dingen auch das zu bekommen, was wir zukünftig benötigen.
Ja.
Mhm. Jetzt sagen ja viele, man muss dieses Berufsfeld attraktiver machen. Was sagen Sie dazu?
Das wird von hinten aufgezäumt. Also eine Attraktivität nach vorne zu schieben, braucht viele, viele Bedingungen, weil das Ganze ist systemisch. Es braucht eine gute Stellenbemessung, die Beanspruchung der Pflegenden auch so gestalten lässt, dass sie diese Leistung auch erbringen können und nicht selber Schaden daran leiden. Es braucht die notwendigen Qualifikationen. Das Pflegeberufegesetz wird mehr oder mehr in der persifiliert und kommt nicht in die Gänge. Man sagte vorhin, die Standards sind unterschiedlich. Wir haben zwar unterschiedliche Ausbildungsberufe, die müssen zusammengeführt werden. Wir brauchen eine bessere Vergütung. Wir brauchen eine gute Vertretung der Pflegeberufe auf allen Ebenen der Pflege. Also in der Altenpflege, in der Kinderkrankenpflege und auch in der Gesundheits- und Krankenpflege, dort, wo Pflege stattfindet. Das hat es nicht gegeben und ich glaube, das ist auch das Dilemma, dass die Pflege dort steht, wo sie jetzt ist.
Mhm. Ja, vielen Dank, Herr Filzmeier, für diesen Einblick. Ich nehme gleich nochmal Peter Müller aus Wolfsburg. Er war selber auch Krankenpfleger und kann sicherlich auch noch aus dem Berufsbild berichten. Guten Abend, Herr Müller.
Guten Abend. Ja, ich bin immer noch Krankenpfleger. Ich arbeite bloß nicht mehr in dem Beruf.
Ja.
Ich habe mein Examen 1988 gemacht und ich bin 1993 in die Altenpflege eingestiegen. Das war vor Einführung der Pflegeversicherung. In meinem ersten Altenheim hatte die Abteilung 24 Bewohner. Wir waren morgens 4 Mitarbeiter in Vollschicht, Vollzeit, 4 Pflegefachkräfte. Nachmittags waren wir 3,5 Pflegefachkräfte. Wir haben dann zwar Teile der Küchentätigkeiten mit übernommen auf der Abteilung, aber es war ein gutes Arbeiten. Etwa 15 Jahre später habe ich in einem Altenheim gearbeitet, unter Bedingungen der Pflegeversicherung. Da waren es statt 24, 42 Bewohner auf 2 Etagen. Wir waren morgens 2 Fachkräfte, davon eine in Vollzeit, nachmittags eine Fachkraft. Wir haben mit haufenweise Mitarbeitern von Fremdfirmen gearbeitet, die wir in dem ganzen Stress auch noch wertschätzend behandeln sollten und behandeln mussten. Jeder möchte wertschätzend behandelt werden, aber behandeln Sie jemanden wertschätzend, der um 7 Uhr kommt und keine Ahnung hat und Sie müssen in den 5 Minuten erklären, wie er alles richtig macht. Denn Sie haben das Staatsexamen, Sie sind für dessen Arbeit verantwortlich, Sie müssen durch die Wände gucken können, unter Umständen müssen Sie Russisch und Polnisch sprechen, damit es überhaupt läuft.
Ja, das
ist also ein ganz krasser Abstieg innerhalb von 12, 15 Jahren Und ich habe mich irgendwann in die außerklinische Intensivpflege gerettet. Ich habe also Heimbeatmung gemacht in der 1:1-Betreuung. Und das war sozusagen die Insel der Seligen, die einzige Möglichkeit, noch so zu arbeiten, wie ich es mal gelernt hatte. Und so zu arbeiten, dass ich auch abends noch in den Spiegel schauen konnte. Aber auch da war es so, dass ich als Nachtwache tätig sein musste, weil ich ohne die Nachtwachenzuschläge nicht hinreichend verdient hätte.
Hm. Ja, Herr Müller, ganz herzlichen Dank. Das sind wirklich interessante und wichtige Einblicke. Wir sprechen heute Abend über Notstand in Heimen und Kliniken. Wer pflegt uns in Zukunft? Und Sie können gerne noch anrufen unter 08000 441777 oder uns eine Mail schreiben unter ndr.de/redezeit. Und Professor Gleske, Sie wollten was sagen zu den beiden.
Ja, ich wollte gerne noch eine Anmerkung machen. Ich meine, Wissenschaftler sind ja vielleicht immer so ein bisschen altklug, wenn es darum geht, Analysen zu machen. Ich möchte nur eins sagen. Ich war sehr lange im Sachverständigenrat Gesundheit und wir haben uns über etwa 8 Jahre, in denen ich dort war, schon vor etwa 15 Jahren Gedanken darüber gemacht, wie das in der Pflege auch in der Zukunft aussieht. Und ich bin immer ganz erstaunt, dass in diesem Bereich eigentlich sich einiges bewegt hat. Das hat ja auch Herr Rüdel erwähnt, das wurde auch von Frau Genster erwähnt. Aber im Grunde genommen wissen wir ja seit langer Zeit, dass wir in Gesellschaften längeren Lebens leben, also eine Gesellschaft längeren Lebens, die auch damit verbunden ist, dass auch altersbedingte Erkrankungen häufiger auftreten und darunter eben eine, die besonders pflegeintensiv ist, nämlich Demenz. Wir haben knapp über 1 Million Menschen mit Demenz, die in unterschiedlicher Weise pflegebedürftig sind. Wir haben derzeit 80-Jährige, etwa 5 Millionen in unserer Gesellschaft. 2050 werden es über 10 Millionen sein. Das heißt, wir können im Grunde genommen jetzt schon sagen, wie viele Menschen in Zukunft eben auch offensichtlich diese Pflegenotwendigkeit haben werden. Und das ist für mich die Schwierigkeit nachzuvollziehen, inwieweit man nicht stärker auch Vorsorge treffen muss und kann und inwieweit man nicht auch Strukturen schaffen kann. Das ist ja richtig, was Herr Rödel gesagt hat, dass man Strukturen schaffen muss, die die Ausbildung betreffen, die die Inhalte betreffen, die aber auch die Pflege selber betreffen, die eben auch das Konzept der Pflege betreffen. Wir haben ja Pflegewissenschaften. Das ist ja nicht ohne Grund, dass man eben auch wissenschaftlich versucht, hier eben auf dieser Ebene auch neue Impulse zu setzen, dass man eine aktivierende Pflege nutzt, dass man die Möglichkeiten nutzt, Alltagsfähigkeiten weiter auch bei älteren Menschen zu erhalten und im Grunde genommen nicht zu sagen, also das dauert alles zu lange, ich ziehe sie jetzt an, wenn sie sich jetzt selber anziehen und ich ihnen da helfen muss, dauert das
aber
eine
das
Stunde.
Aber das geht ihnen auch alles zu langsam.
Das ist
das
für mich zu langsam, das heißt, die Analysen sind da und
aber die Umsetzung
im Prinzip ist die Umsetzung eigentlich seit vielen, vielen Jahren, wenn man so will, überfällig. Und wir wissen auch, das ist vielleicht auch ein Gesichtspunkt, die Pflegeversicherung ist sicherlich vernünftig, keine Frage, aber wir wissen auch, aus meiner Sicht jedenfalls, dass sie unterfinanziert ist und dass man im Grunde genommen auch sich überlegen muss, wie kann ich eigentlich eine vernünftige Pflege auch im Hinblick auf die Pflegenden, die ja auch erwarten, dass sie ein vernünftiges Gehalt für ihre wirklich offene Arbeit bekommen, dass eben dort auch vernünftig bezahlt wird.
Erwin Rüttel, Sie sind pflegepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie sagen, wir müssen vor allem wieder die Pflegekräfte gewinnen und ihnen das Vertrauen geben, dass ihr Beruf sich lohnt, dass er weniger stressig und besser bezahlt wird. Wie kann man das denn schaffen?
Also wir müssen trennen zwischen dem Krankenhausbereich und dem Altenpflegebereich.
Genau.
Im Krankenhausbereich ist ausreichend Geld für Pflege eingeplant. Wir müssen nur Strukturen schaffen, dass das Geld, was für Pflege eingeplant ist, auch tatsächlich 1:1 bei Pflege ankommt. Derzeit haben wir eine Doppelstruktur der Finanzierung. Die Investition, die ein Krankenhaus auslöst, wird finanziert von den Ländern. Und die Versorgung im Krankenhaus wird finanziert von den Krankenkassen. Und die Länder finanzieren von dem, was sie finanzieren müssten, nur etwa 50%. Und dann gehen die Krankenhäuser hin, weil sie diesen Mangel erkannt haben und nehmen Mittel, die eigentlich für die Pflege vorgesehen sind, um Investitionen, Löcher in den Investitionsteilen zu decken. Und das ist das große Problem. Wenn wir hinbekommen, deshalb die Forderung von mir am Anfang, wir müssen hinbekommen, dass also das Geld, was also im System, im Krankenhaussystem für Pflege vorgesehen ist, auch zu 100% bei der Pflege ankommt. Wir haben das wissenschaftlich begleiten lassen. Im System ist genug Geld im Krankenhausbereich für Pflege vorgesehen. Und wir müssen kontrollieren, dass das auch 1:1 bei der Pflege ankommen. Das ist das, was also das Problem im Krankenhaus und das Problem im Pflegeheim. Da sind wir unterfinanziert. Wir brauchen nach meiner Meinung in einem ersten Schritt 20.000 zusätzliche Fachkräfte. Und diese 20.000 zusätzliche Fachkräfte lösen in etwa 1 Milliarde Kosten aus. Aber wir brauchen mehr Personal, wir brauchen verlässliche Arbeitszeiten, wir brauchen den Tariflohn als Standard und wir brauchen auf der anderen Seite konstante Eigenanteile. Derzeit ist das System so, wenn die Kosten steigen, steigen die Kosten für die Sozialhilfe und die Kosten und die Eigenanteile. Hm. Und diese Kosten wollen die Einrichtungen und müssen die Einrichtungen aufgrund der gesetzlichen Strukturen und des Einflusses der Krankenkassen deckeln. Und das führt dazu, dass also zu wenig Personal in den Einrichtungen ist. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen jetzt auch, und das wird auch sicherlich bei den Sondierungsgesprächen ein wichtiges Thema sein. Das war auf jeden Fall bei den Koalitionsverhandlungen Jamaika ein wichtiges Thema. Wir brauchen jetzt mindestens als Sofortprogramm 1 Milliarde für die Altenpflege, damit um die 20.000 zusätzliche Kräfte eingestellt werden können. Das ist meine Forderung.
Jetzt hat uns Hajo Schneider aus Mörs gemeldet. Er sagt, wir alle kennen die Situation in der Altenpflege gut. Seit Jahren kämpfen wir deshalb für mehr Personal und bessere Löhne. Die politischen Lösungen dauern viel zu lange und die privaten Pflegekonzerne interessieren sich für ihren Profit, nicht für Menschen. Und er sagt, als Sofortmaßnahme fordere ich in stationären Einrichtungen einen Personalschlüssel von 1:2. Rechnerisch müsse auf 2 Bewohnerinnen mindestens eine Altenpflegekraft kommen. Nachts dürfe in keinem Wohnbereich mehr allein gearbeitet werden. Frau Geister, was sagt denn Verdi dazu? Ist das auch Ihre Forderung?
Die Forderung von Herrn Schneider ist ganz richtig. Wir brauchen ein Sofortprogramm für die Altenpflege. Es soll ab 2020 ein Instrument geben, was bundeseinheitlich eine Personalbemessung vorgeben soll. Das reicht nicht aus. Wir brauchen für die Zeit bis dahin Sofortmaßnahmen. Und da sind wir
genau Ihrer Meinung.
Ja, wunderbar, Herr Rüttel. Dann lassen Sie uns doch eine Vereinbarung machen.
Genau.
Ja. Und ich bin der Meinung, da bin ich gespannt, ob Sie auch meiner Meinung sind, dass der Pflegevorsorgefonds, in den jährlich mehr als 1,2 Milliarden Euro fließen und für den inzwischen Negativzinsen gezahlt werden müssen, dass dieses Geld jetzt gebraucht werden muss für mehr Personal in der Altenpflege und deshalb in einen Pflegepersonalfonds umgewandelt werden muss, damit dieses mehr an Personal auch finanziert wird. Und für die Krankenhäuser, da bin ich anderer Meinung als Sie, in den Krankenhäusern ist nicht genügend Geld zur Finanzierung vorhanden. Einen Grund haben Sie genannt, die Länder kommen ihrer Investitionsverpflichtung nicht nach. Und deshalb werden die versicherten Beiträge, die eigentlich für die Versorgung gedacht sind, zweckentfremdet eingesetzt für die Baustellen, für die Neubauten in den Krankenhäusern. Deshalb ist nicht ausreichend Geld für die Pflege in den Krankenhäusern da. Und deshalb braucht es ganz dringend für die Krankenhäuser eine gesetzliche Personalbemessung. Der Gesetzgeber muss vorgeben, wie viele Pflegekräfte in Krankenhäusern vorhanden sein müssen für eine sichere Versorgung. Ein großes Problem hat Frau Hinz vorhin in ihrer Meldung angesprochen und ich glaube, Herr Müller hat es auch gesagt. Das Problem besteht in der Altenpflege und in den Krankenhäusern, ist, dass wir es mit den Auswirkungen der Kommerzialisierung zu tun haben. Inzwischen ist die Altenpflege für Hedgefonds ein lukratives Geschäft geworden. Und da sage ich mal, das kann nicht sein, dass aus unseren Sozialversicherungsbeiträgen Finanzinvestoren sich in die Altenpflege einkaufen und Gewinne rausziehen und wir Bedingungen haben, die eine menschenwürdige Pflege nicht möglich machen.
Mhm. Notstand in Heimen und Kliniken heißt unser Thema heute Abend. Wer pflegt uns in Zukunft? Und Sie können gerne noch anrufen 08000 44 1777 oder uns eine Mail schicken. Das haben schon sehr viele getan unter ndr.de/redezeit. Und jetzt habe ich Klaus Schäfer aus Hamburg in der Leitung. Entschuldigung, dass Sie so lange warten mussten. Herr Schäfer. Sind Sie noch da?
Ich bin's warten gewohnt als Hausarzt. aber ich habe ja Verständnis. Ich habe ja auch bei Ihnen schon mal im Studio gesessen.
Ja, schön.
Frage Pflege. Was nützen uns Pflegeschlüssel, wenn wir das Personal nicht haben? Wir müssen als erstes dafür sorgen, dass der Pflegeberuf attraktiv ist. Und solange der Pflegeberuf gehaltsmäßig schlechter ist, Drang ist als jemand, der von 8 bis 5 am Schreibtisch regelmäßig sitzt und dann nicht so gestresst nach Hause kommt und mehr Geld mit nach Hause bringt, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass weniger Leute bereit sind, in den Pflegeberuf einzusteigen. Das heißt, da muss mehr Geld investiert werden und das ist eine Sache, die muss langfristig angepackt werden, denn der Pflegeschlüssel nützt uns nichts, wenn wir keine Leute haben, die die Stellen besetzen können. Und der Versuch jetzt aus dem Ausland Pflegekräfte, qualifizierte Pflegekräfte zu importieren, damit die unsere Stellenmangel kompensieren, den halte ich ethisch für äußerst fragwürdig, denn die kompetenten Leute, die wir aus Spanien oder aus Osteuropa holen, die hinterlassen doch genau dort, wo sie ausgebildet sind, genau die Lücke, die wir hier bei uns füllen. Und insofern müssen wir sehen, dass wir aus eigener Kraft hier dafür sorgen, Pflegeberuf attraktiv machen, auch im wirtschaftlichen Wettbewerb mit den anderen Berufen. Bei den Erziehern hat es doch geklappt. Mhm. Und dann eben wirklich alle Stellen besetzen. Ich versorge ein Heim mit 60 Bewohnern, die überwiegend dement sind. Und es bewahrheitet sich wieder das, was ich schon in meinem Gewerkschaftsleben mal gesagt habe, die Humanität im Krankenhaus wie im Pflegeheim ist in allererster Linie eine Frage des Stellenschlüssels.
Ganz vielen Dank, Herr Schäfer. Ich gehe gleich weiter zu Wilhelm Rülfing, der ist uns aus Minden zugeschaltet. Guten Abend, Herr Rülfing.
Ja, hallo, wunderschönen guten Abend. Also wenn ich allgemeinen Gesprächen, auch Ihren Gesprächen so folge, dann bin ich sicher, dass es über kurz oder lang dazu kommen wird, dass ein Roboter diese Pflege aus Preis-Leistungs-Verhältnissen ausführen wird. Ich für mich muss allerdings dazu sagen, ich möchte auf keinen Fall irgendwann einmal so gepflegt werden.
Mit Menschen, einem Roboter oder überhaupt?
Ja, dass Roboter Tätigkeiten übernehmen und ich also zusehen muss, wie so eine Maschine auf mich zurauscht. Das ist also nicht mein Ding und das sollte auch nicht das Ding der Menschen sein.
Und
das also,
Sie könnten sich auch nicht mit dem Gedanken anfreunden. Nein. Ich habe ja diese Studie zitiert, dass einige sagen, wenn es dadurch möglich wäre, im eigenen Haushalt weiterzuleben, dann hätten Sie da nichts gegen, wenn Ihnen sozusagen der Herz sagt, mach mich jetzt bitte aus oder du musst jetzt deine Tabletten nehmen, das wäre nicht Ihr Ding.
Diese Maschinen müssen auch entwickelt werden, das kostet ein Schweinegeld. Und ich bin der Meinung, ja gut, okay, dann hat das Geld gekostet, aber ich bin der Meinung, dass man in einem entsprechenden Beruf Menschen, die da tätig sind, deutlich besser bezahlen kann und auch sollte, denn auch für Rüstung gibt es Möglichkeiten, mehr Geld auszugeben. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass junge Menschen so eine Art Bundeswehrpflichtjahr ruhig machen könnten, mag sein, dass das manche ja sagen oder andere nicht, denn nur so kann man also den Menschen und die Bedeutung des Menschen und des Lebens miteinander, vor allen Dingen miteinander erleben und auch kennenlernen. Und darum bin ich der Meinung, muss man da andere Wege gehen. Mehr Bezahlung, interessanter den Beruf gestalten, auch für die Leute etwas mehr Freizeit, dass sie entspannter diese Pflegedienste ausführen können und keinen Roboter. Ich persönlich habe es gesagt, ich möchte keinen Roboter haben, egal wie, wo, was.
Also, vielen Dank, Herr Rülfing.
Also ich glaube auch, Roboter brauchen wir in der Pflege nicht, aber wir brauchen technische Assistenz, wir brauchen Unterstützung. Wir müssen sehen, dass also die Mitarbeiter in der Pflege entlastet werden durch technische Assistenz, durch Entbürokratisierung, durch digitale Entbürokratisierung.
Sagen Sie doch mal technische Assistenz, was kann der dann? Oder also was stellen Sie sich da vor?
Zum Beispiel, das ist ein intelligentes Bett, das also erinnert, wenn jemand neu gelagert werden muss. Nur so als Beispiel.
Das rüttelt dann los, oder?
Nein, das gibt eine Information an die Pflegekraft. Jetzt muss also jemand neu gelagert werden. Über Sensorik. Man wird einfach erinnert, man bekommt Unterstützung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland eine Akzeptanz entsteht, dass also Roboter Pflegeaufgaben ausführen. Aber ich denke, es gibt viele Möglichkeiten. Also wenn wir also zu Hause länger leben wollen, dann sind wir alle begeistert von Smart Home. Und wenn wir die Technik, die wir also gerne nutzen, damit man auch pflegebedürftig länger zu Hause bleiben kann, in die Heime übertragen will, dann gibt es einen gewissen Widerstand.
Ja, und das gibt es ja schon. Also wir arbeiten mit der Universität Oldenburg zusammen. Da gibt es ja schon viele Programme und viele Projekte, die genau diese unterstützenden Funktionen, wie Sie sie gerade schildern, auch anbieten. Dass man eben sagt, der Herd ist aus, wenn ich rausgehe, ja, das Licht geht an. Genau. Wie auch immer, auch das, was Sie mit den Betten schildern. Mhm. Aber ich möchte nochmal auf eins zurückkommen, was Sie vorhin angesprochen haben. Da ging es nämlich um die Fragestellung, wie sieht das eigentlich in den Krankenhäusern aus? Ich finde das auch sehr spannend, was Sie gesagt haben. Das ist ja auch völlig richtig, dass sich die Länder leider aus dieser Finanzierung seit vielen, vielen Jahren heraushalten. Aber es gibt natürlich jetzt auch ein bisschen Krach zwischen Herrn Gröhe auf der einen Seite und den Krankenkassen, wo es um die Finanzierung geht. Also wenn da über Tariferhöhungen für Pflegekräfte im Krankenhaus gesprochen wird und dann eben auch die Kassen sagen nichts, wir sind damit nicht einverstanden, dass wir das bezahlen müssen, sondern das ist gefälligst Leistung des Krankenhauses, wenn es darum geht, eben über Tariferhöhung zu sprechen, dann sieht man schon wieder, dass es eine große Interessenskollision gibt bei denen, die sich eigentlich darüber zu verständigen haben, wie die Geldflüsse sind. Und ich glaube, da kann eigentlich nur Politik helfen. Und darum fand ich das ein bisschen schwierig, wenn Herr Gröhe sozusagen das auf die Krankenkassen abschiebt, weil ich mir dann schon vorstellen konnte, dass das nicht funktionieren wird, nachdem die Krankenkassen ja schon, wie Sie selber ja vorhin gesagt haben, sehr, sehr viel Geld in die Krankenhäuser fließen lassen müssen und jetzt auch noch dann für die Tariferhöhung zuständig zu sein, das wird auf Widerstand stoßen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass sozusagen bei solchen Lösungen erstens nicht die Pflegenden diejenigen sind, die durch die ganzen Diskussionen geschädigt werden und zum Zweiten, und das kam ja auch bei vielen Stellungnahmen raus, die jetzt von den Anrufern betont wurden, dass eben die Ökonomisierung oder auch die Fragestellung in den Heimen oder in den Krankenhäusern die ökonomischen Aspekte möglicherweise eben auch ihren Teil dazu beitragen, diese Pflegeintensität, also auch das, was ich mir auch wünschen würde. Ich bin jetzt 72, kann man auch sich vorstellen, irgendwann ist die Pflege dann auch bei mir im Haus oder wie auch immer. Ich möchte auch irgendwie aktivierend individuelle Pflegeleistungen bekommen, dass da jemand mir erzählt, ich soll den Herd ausmachen, wunderbar, aber ich möchte gerne doch auch eine kompetente Pflegekraft haben, die mich dann in bestimmten Situationen unterstützt. Und das jetzt zum Gegenstand zu machen von Streitereien zwischen Politik und Krankenkassen, finde ich wieder irgendwie sehr schwierig.
So, jetzt komme ich jetzt auch nochmal mit einer Mail, ehe Sie jetzt in Ihren verbandspolitischen Debatten da ein wenig reinrauschen. Michael Kuhr aus Eutin hat uns geschrieben und ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dass wir nochmal über den Beruf selber sprechen und was da sozusagen verändert werden soll. Man sollte viel intensiver darüber sprechen, wie anspruchsvoll die Voraussetzungen eigentlich sein müssen, die ein Mitarbeiter in der Pflege erfüllen muss, um von den Kostenträgern als Pflegefachkraft anerkannt zu werden. Ich persönlich halte die geforderte 50-prozentige Fachkraftquote in Pflegeeinrichtungen in Anbetracht der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt für viel zu hoch. Frau Genster, erklären Sie uns doch mal, was da im Moment geplant ist. Es gibt ja im Moment Pflegefachkräfte, aber es sollen ja auch andere Menschen einen leichteren Zugang zu den Berufen im Pflegebereich bekommen.
Herr Kuhr spricht mit der Fachkraftquote einen ganz wichtigen Punkt an. Allerdings haben wir, Verdi, eine andere Auffassung dazu. Es ist ganz klar erwiesen, dass Pflegefachkräfte nicht durch fachfremde Beschäftigte ersetzt werden können. Die Versorgungsqualität ist davon abhängig, dass genug fachlich qualifiziertes Personal in der Pflege arbeitet. Und deshalb ist die Fachkraftquote von 50% eine ganz wichtige Voraussetzung für eine gute Pflegequalität.
Mhm. Also jeder Zweite sozusagen in so einem Team muss eine dreijährige Ausbildung haben.
Genau.
Sagen wir es mal so.
Und das ist eine ganz gefährliche
Entwicklung.
Und was ist
jetzt ein Pflegehelfer, wenn wir das jetzt mal sagen? Der hat nur 2 Jahre gelernt.
Da gibt es ganz unterschiedliche Standards in den Ländern. Das ist auch ein Problem. Das sind zum Teil ungelernte Kräfte. Dann haben wir einjährige Ausbildung bis zu 2 Jahre, also sehr unterschiedlich.
Alles durcheinander.
Das ist auch das Problem, dass es da keinen bundeseinheitlichen Rahmen gibt. Aber ich halte
einen runden Tisch, wo die Länder sitzen.
Ich halte die Argumentation, dass der Pflegefachkraftbedarf jetzt genutzt wird von Pflegeheimbetreibern auch, die Standards abzusenken für ganz gefährlich, weil wir damit auch die Versorgungsqualität in den Heimen noch weiter verschlechtern würden. Und deshalb muss es darum gehen, jetzt einmal Vorgaben zu machen. Herr Schäfer hat vorhin ganz viel Richtiges gesagt, dass wir den Pflegeberuf attraktiver machen müssen. Aber wir sind der Auffassung, dass die Vorgaben, die Voraussetzungen dafür sind, dass wir auch jetzt und auch in Zukunft genug Fachkräfte bekommen, weil wir die Betreiber und die Krankenhäuser dazu zwingen müssen, das Personal vorzuhalten. Die Erfahrungen sagen ja, sie tun es nicht.
Mhm. Aber wir müssen die Rahmenbedingungen ändern.
Herr Rüttel.
Ohne dass wir also die Rahmenbedingungen ändern, werden wir die Fachkräfte, die ausgestiegen sind in den letzten 10 Jahren, nicht zurückholen ins Krankenhaus und in die Altenpflege.
Na, da gibt es ja schon gute Ideen. Und da machen uns andere Länder auch vor, wie es geht, indem durch Anwerbeprogramme, und da müssen dann die guten Arbeitsbedingungen auch da sein, die verlässlichen, planbaren Arbeitszeiten, die gute Bezahlung, eine bessere Tarifbindung in der Altenpflege, das ist ganz wichtig. Und ich finde, da hat der Gesetzgeber es jetzt auch in der Hand, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass zum Beispiel die Allgemeinverbindlichkeit für die Altenpflege erleichtert wird, indem da Hürden genommen werden. Pflegekräfte brauchen mehr Zeit für die Patienten und für Pflegebedürftige, die Pflegekräfte brauchen mehr Zeit für die Patienten und Pflegebedürftige, damit sie das, was sie erlernt haben, das hat ja ein Zuhörer gerade auch gesagt, das, was sie erlernt haben, auch einsetzen können. Wir haben gerade gestern wieder in Berlin von einer Studie gehört, dass Pflegefachkräfte überdurchschnittlich häufig krank werden und vor allen Dingen psychisch krank werden.
Genau. Okay, Frau Gerster, vielen Dank.
Ja. Also
ich habe jetzt noch 2 Hörer, die wir auch mal hören wollen, die von ihren Erfahrungen noch berichten. Das ist einmal Wilfried Keller aus Lübeck. Guten Abend, Herr Keller. Sie waren selber Ergotherapeut in Pflegeeinrichtungen, lese ich hier.
Guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Gonsch. In die Runde und an die Hörer. Ich war als Ergotherapeut, als Externer, zum Anfang meiner Berufslaufbahn in Heimen tätig und zum Schluss war ich ein Dreivierteljahr in einer Senioren- und Pflegeeinrichtung. Und ja, die Verhältnisse dort, die sind einfach so unbefriedigend. Auslöser anzurufen war dieses Stichwort, dass Hedgefonds zunehmend da die Finanzverwaltung übernehmen und das sind Tendenzen, die halte ich für sehr fragwürdig. Und
können Sie das mal beschreiben, was sich dadurch verändert hat?
Naja, es ist einfach ein Kostendruck da und dass die Personaldecke zu dünn ist, das merkt man, was einfach zu Situationen führt, dass man ja die Zeit und vor allen Dingen, eben wurde das auch angesprochen, als Fachkraft, als Ergotherapeut bin ich zu anderen Aufgaben fähig, aber wenn ich dann letztendlich in der Betreuung eigentlich nur da meinen Mann stehen muss, dann ist das nicht
da
das,
auch gerne
das, was den
Menschen
Moment, bitte.
Zugutekommt.
Mhm. Genau. Herr Rüttel?
Ja, also das, was der Herr gerade geschildert hat, Herr Keller, dass er also Kompetenzen hat, die er nicht einsetzen darf oder kann. Also da denke ich, also ich bin gegen eine Absenkung der Fachkraftquote, aber wir müssen überlegen, welche Kompetenzen, die in Einrichtungen in der Gesellschaft vorhanden sind, wie wir die zusätzlich noch mit einbinden dürfen. Also in einer Pflegeeinrichtung arbeiten
Menschen, die mehr können, als sie tatsächlich einsetzen dürfen. Und da denke ich, also wir müssen einfach uns öffnen für neue Ideen, um also zu sehen, dass wir also gute Arbeitsbedingungen haben. Wir müssen Pflegekräfte gut bezahlen. Aber noch wichtiger ist für gute Arbeitsverhältnisse in der Pflege, verlässliche Arbeitszeiten.
Wir Herr Keller, wie sieht das aus?
Technische Assistenz, was haben Sie für Unterstützung.
Ja, danke, Herr Rüdel. Herr Keller, was für Konsequenzen haben Sie denn daraus gezogen, aus diesem Arbeitsverhältnis?
Ich habe das Arbeitsverhältnis beendet.
Ja,
Das steht in einem Widerspruch zu meinem Zugang, gerade speziell zu Dementen, die diese Hilfestellung wirklich brauchen und benötigen, aber die Konditionen, die sind einfach so schräg, das muss ich mir nicht länger antun.
Okay, ja, ganz vielen Dank. Wir kommen jetzt nochmal zu Wolfgang Eisenberger, ruft aus Lüchow-Dannenberg an und ist selber auch Krankenpfleger. Guten Abend, Herr Eisenberg.
Schönen guten Abend. Ja, also ich will einen Aspekt mal reinbringen. Ich bin seit über 40 Jahren Krankenpfleger, stehe jetzt vor der Berentung. Der Krankenpflegeberuf ist ja von seiner Historie her ein weiblicher Beruf. Der ist vor gar nicht langer Zeit noch von konfessionellen Schwestern ausgeübt worden, ohne dass die groß bezahlt wurden. Die wurden dann, wenn sie alt waren, in ein Mutterhaus einquartiert und haben das alles um Gottes Willen getan. Und das merken wir heute noch. Der Krankenpflegeberuf hat eigentlich überhaupt keine schlagkräftige Berufsvertretung. Mhm. Und jetzt hat man uns also in Niedersachsen da noch ein Ei ins Nest gelegt, in dem Rot-Grün eine Pflegekammer geschaffen hat, die Krankenpflegekräfte in eine Zwangsmitgliedschaft nehmen. Das heißt, dann wird niemand kann richtig sagen, was es eigentlich das bringen soll, weil als Tarifpartner kann diese Pflegekammer nicht auftreten. Es wird gemunkelt, dass die innerbetrieblichen Fortbildungen, die bis jetzt von den Kliniken bezahlt werden, jetzt nach außen gelegt werden in die Freizeit und sogar selbst von den Pflegekräften finanziert werden müssen. Mhm. Das heißt, unter der Überschrift, den Pflegeberuf attraktiver zu machen, wird es unter Umständen eine Einkommensminimierung von etwa 5% geben, nach dem, was ich bis jetzt weiß. Ja? Also das ist sowas von absurd und niemand kann eigentlich genau sagen, was es für uns als Pflegekräfte bringen soll. Also wir finanzieren da einen Apparat. Ich habe gehört von 50 Leuten, die da jetzt wieder irgendwas organisieren in Hannover. Und wir werden gar nicht dazu befragt. Wir müssen zwangsweise damit reingehen. Ja? Also wenn man mal den Kuchen nimmt im Krankenhaus, die Ärzte, Marburger Bund, Hartmann Bund, die sorgen schon dafür, dass sie einen Teil dieses Kuchens kriegen. Aber die Krankenpflegekräfte, die müssten jetzt eigentlich Revolution machen bei diesen Geschichten. Mhm. Da läuft aber nichts, weil wir eben keine Berufsvertretung haben und weil wir eben diese historische Verortung im weiblichen Beruf haben. Ja?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Wir hatten das ja am Anfang der Sendung auch schon mit Herrn Filzmaier. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich will noch schnell ein paar Mails vorlesen, die wir bekommen haben. Mal ein positives Beispiel. Frau Vetter-Liebenow hat uns geschrieben aus Kiel, und lobt das Kaiser-Wilhelm-Stift in Kiel. Über 20 Jahre lang haben ihre Schwiegereltern dort gelebt. Und sie sagt, sie ist die ganze Zeit, ich hatte stets offene Ohren bei meinen Ansprechpartnern. Es wurde auch meist mehr als das Mögliche für ein würdiges menschliches Leben im Heim getan. Gerade in den sehr schweren letzten Lebensmonaten meiner Schwiegermutter und insbesondere in ihrer letzten Stunde haben mein Mann und ich diese Unterstützung dankbar erfahren. Also solche Berichte gibt es auch. Und Armin Steinke aus Bockenem schreibt uns, finanzieller Masochismus, wer als pflegender Angehöriger seinen Job quittiert, um für die Eltern da zu sein, riskiert ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang und beschreibt, was das finanziell für ihn bedeutet hat. Und Thomas Dixon, auch aus Hamburg, berichtet von seinem persönlichen Pflegenotstand. Er ist 46 Jahre alt, alleinstehend und schwerstbehindert, Pflegerat 5 aufgrund eines Judo-Unfalls und muss immer wieder mit neuen Pflegekräften umgehen und hat sogar jetzt eine Rechtsanwältin zu Hilfe gezogen, weil es da auch immer zu rechnerischen, buchhalterischen Problemen gibt. Ja, und sein Appell, Ihnen alles Gute und die Bitte, passen Sie dringend auf Ihre Kinder, Alten sich auf, damit Sie nicht unvorbereitet oder überhaupt vorzeitig in diese Pflegesituation kommen. Ja, so viel aus unseren Hörern, die gerade zugehört haben. Jetzt möchte dringend Herr Professor Gleske etwas sagen.
Nicht dringend, aber sozusagen kommentierend dazu. Und zwar kommentierend zu dem Aspekt, der gerade auch von einem Hörer beziehungsweise von jemandem, der eine Mail geschrieben hat, angesprochen wurde, nämlich die Pflege innerhalb der Familie, also die Angehörigenpflege. Also ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir diese sogenannte informelle Pflege nicht hätten, also dass eben in den Familien auch noch gepflegt wird, dass es vielen ja sehr leid tut, wenn sie ihre Angehörigen, ihre Großeltern, ihre Eltern ins Heim geben müssen. Wenn das nicht auch noch ein breiter Bereich wäre von
und das ist ja ein sehr breiter,
von,
ne?
breiter Bereich von eigener Hilfe wäre, ja. Dann würde die Pflegeversicherung, denke ich, wirklich in der Zwischenzeit, ich sag mal, obwohl das nicht geht, zusammenbrechen, bei Gott anmelden müssen. Das heißt, wir haben eine Situation, dass dass tatsächlich eben genau dieser Aspekt noch eine ganz wesentliche Rolle spielt, dass es aber irgendwann dann nicht mehr weitergeht, sondern wir sehen ja auch, das haben wir auch untersucht, dass dann die pflegenden Angehörigen, insbesondere wenn die Angehörigen Demenz entwickelt haben, selber unter Krankheiten leiden, selber psychosomatische Krankheiten bekommen, schlecht schlafen, Depressionen erleiden, ganz bestimmte andere Erkrankungen haben, die dann mit der Betreuung
verbunden sind. Ist ja auch eine schwere Situation.
Eine ganz schwere Situation. Das heißt also, wir haben eine gemischte, wenn Sie so wollen, Problemlage, sowohl in den häuslichen Bereichen, wie aber in den institutionellen Bereichen. Und ich glaube, man darf überhaupt nicht mehr und ab sofort nicht und eigentlich schon vor Jahren nicht dieses Problem unterschätzen, sondern es ist wirklich dringend erforderlich, diese Aspekte wirklich ernster zu nehmen, bessere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, bessere Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, nicht sozusagen die Qualifikation oder die Qualität der Pflege zu senken, sondern dafür zu sorgen, dass das wirklich erhalten bleibt. Und das erscheint mir also ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, dass die Arbeitszufriedenheit letzten Endes sich auch widerspiegelt in der Qualifikation derer, die dort arbeiten, verrichten in den Pflegeheimen, auch die Möglichkeiten, die sie dort haben innerhalb ihrer Arbeitssituation und dass man sehr genau darauf schauen muss, dass das wirklich auch unterstützt wird. Ich halte die Pflege für eine der ganz wesentlichen Säulen in unserem System, die dringend sozusagen verstärkt werden muss.
Ja, Herr Röttl, wir haben gerade, sehen wir in den Agenturen, dass die Sondierungen, dass es eine lange Nacht wird. Also es wird jetzt nicht in der nächsten halben Stunde fertig sein. Wenn wir in 4 Jahren wieder sitzen und es gäbe eine große Koalition, was hätte die denn in den nächsten 4 Jahren für die Pflege getan?
Also ich bin, also Frau Genster hat eben angesprochen, dass wir beschlossen haben, schon in der alten Koalition oder in der alten GroKo, dass bis 2020 eine neue Personalbemessung erfolgen muss. Und ich bin der Meinung, wie auch Frau Genster, dass vorher schon was passieren muss. Wir brauchen jetzt 20.000 neue zusätzliche Plätze, dass eine Entlastung entsteht. Wir brauchen die Botschaft, wir tun was für die Pflege, weil wir haben einen Mangel. Und diesen Mangel können wir nur beseitigen, wenn wir in die, die gut ausgebildet sind und irgendwann die Pflege verlassen haben, dass die wieder die Motivation finden und den Mut finden, in die Pflege zurückzukommen.
Vergessen Sie die Krankenhäuser nicht,
Herr Röttl. Und die Krankenhäuser. Ja, also, aber ich habe ja auch gesagt, dass wir im Krankenhaus Strukturen schaffen müssen, dass das Geld, was im System vorgesehen ist für Pflege, und das ist ausreichend, was vorgesehen ist im Krankenhaus, auch bei der Pflege ankommt und nicht in Beton landet. Also das ist Krankenhaus. Aber bei der Altenpflege brauchen wir jetzt ein Sofortprogramm. Dieses Sofortprogramm muss nach meiner Meinung etwa 1 Milliarde betragen, damit wir 20.000 zusätzliche Kräfte einsetzen können. Das ist auch zu finanzieren. Die Frau Genster hat einen Vorschlag gemacht, da bin ich nicht ganz so der Meinung. Aber ich denke, wir brauchen entweder einen Steuerzuschuss. Wir müssen sehen, welche systemfremden Kosten derzeit von der Pflegeversicherung bezahlt werden. Und es wäre möglich, denkbar ist ja auch, da also die Behandlungspflege derzeit im Heim nicht bezahlt wird, wäre ja auch eine denkbare Lösung, dass die Behandlungspflege wenigstens zum Teil im Pflegeheim bezahlt wird.
Gut.
Und es wäre die Möglichkeit, dass wir die Arbeitslosenversicherungsbeiträge senken und in dem Umfang die Pflegeversicherungsbeiträge erhöhen, damit wir ausreichend Geld zur Verfügung haben, jetzt fürs Sofortprogramm, aber auch dann, wenn die wissenschaftliche Ausarbeitung da ist, 2020, um die restlichen Personalforderungen zu bedienen.
Ich sehe schon die ganze Politik vor mir mit den ganzen Statistiken und hier runter und da hoch und da kriegen wir noch was. Aber jetzt kommt
erstmal eine Hörerin. Es ist ein komplizierter Bereich, aber wir müssen den anpacken. Das ist einfach notwendig.
Ich glaube, da muss man sich nebenbei so kleine Mindmaps machen. Sabine Hellwig haben wir aus Hamburg, die ist noch in der Leitung. Frau Hellwig, guten Abend.
Ja, guten Abend. Ich habe drei wichtige Punkte, die ich gerne benennen möchte. Und zwar, ich bin in zwei Bereichen selber betroffen. Einmal als Mutter einer Tochter, die Ausbildung gemacht hat zur Krankenschwester und hier in Hamburg eine gute schulische Ausbildung bekommen hat. Und die parallele Ausbildung auf Station war so eine riesen Diskrepanz zu dem, was die jungen Menschen gelernt haben und umsetzen sollten. Das konnten sie gar nicht.
Also sie hat das viel also zu viel oder ganz was anderes? Oder?
Naja, das, was sie an positiven Inhalten gelernt haben, konnten sie nicht umsetzen, weil das gar nicht umgesetzt werden konnte, weil es ging einfach um angestrengte Situation auf Station.
Das Personal fehlte.
Wie bitte?
Das Personal fehlte, um das, natürlich, was gelernt wurde, umzusetzen.
Genau, und das, was auch an Haltung vermittelt wird, ne? Kranken Menschen gegenüber zu vertreten, Zeit zu haben, das Gespräch zu führen, also wirklich pflegen zu können und damit ja auch heilen zu können. Das war gar nicht möglich.
Ja.
Das ist der eine Aspekt, also finde ich auch nochmal wichtig in Bezug auf die Motivation für junge Menschen, die Ausbildung machen und sie dann nicht ausführen. Also sie hat sie abgeschlossen, aber sie kann das nicht durchführen, ne, diesen Beruf, weil das so eine Riesendiskrepanz ist. Das andere ist, dass meine Mutter im Pflegeheim war, also von daher habe ich da auch einen großen Einblick.
Von mehreren Seiten, ja.
Ja, absolut. Mhm. Und bei vielem Respekt, auch gerade vor den Menschen, die dort Unterstützung geben, zum Beispiel auch in der Küche, also das Küchenpersonal, das gar nicht tariflich eingebunden ist, weil es über den Gastronomiebereich abgewickelt wird, die Bezahlung. Die werden also total unterbezahlt. Die sind gar nicht in den Pflegetarifen mit einbezogen. Also die haben zum Teil Verträge, die sind also richtig schlecht bezahlt und werden eingesetzt auch für Hilfen, die eigentlich höher bezahlt werden müssen. Das finde ich nochmal ein wichtiger Aspekt, auch für Verdi, dazu gucken. Und dass meine Mutter eine höhere Pflegestufe kriegen sollte. Wir wurden dann sehr dazu angeregt, weil sie besser gepflegt werden sollte, von Pflegestufe 1 auf 2, weil sie dann dement war. Das wurde dann auch mit Gutachten und allem bestätigt. Und die Pflege konnte aber gar nicht verbessert werden, weil das Geld sozusagen in die Mischkalkulation ging. Und meine Mutter erlebte überhaupt gar keine Verbesserung. Überhaupt nicht. Also ich war oft da und ich habe auch mit den Leuten geredet. Das war nicht möglich. Also das sind so Details, die, finde ich, dürfen nicht untergehen, wenn wir über Statistiken und dergleichen reden.
Ja, das ist wichtig.
Und der dritte, und das ist eine wirkliche Frage an Sie, in Ihrer Sendung wurde zweimal über Hedgefonds gesprochen. Ich bin normal gebildet und habe Zeitungswissen und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum das nicht unterbleiben kann. Das ist für mich irgendwie eine gesetzliche Lücke. Oder warum ist Politik nicht in der Lage, auch über Gesetze das zu verbieten? Also das möchte ich heute gerne noch beantworten.
Ja, dann haben wir jetzt noch 3,5 Minuten, Frau Hellwig. Dann breche ich Sie jetzt mal ab und frage mal schnell, wer das beantworten kann. Herr Gleske, können Sie jetzt kurz
unterbrechen? Der MDK prüft die Qualität in Pflegeeinrichtungen. Und es gibt keine.
Das ist aber nicht der Grund für Hedgefonds, Herr Rüttel.
Es gibt keine Anzeichen, dass also die Trägerstruktur Auswirkungen auf die Qualität hat. Das ist das, was der MDK oder MDS uns
also eine klare Antwort
berichtet.
Auf die Frage, warum kann man die nicht verbieten? Herr Gleske, können Sie uns das sagen?
Also ich finde sehr wohl, dass man das verbieten kann. Also im Prinzip habe ich ja im Krankenhaus eine ähnliche Situation. Ich habe ja 3 Strukturen von Krankenhäusern nebeneinander, anderem auch die privaten Krankenhäuser,
warum kann man das nicht verbieten?
Die eben auch die Chance haben, natürlich Krankenhäuser zu übernehmen. Und natürlich kann ich mich fragen, wer kann Träger oder Finanzier in diesem Bereich sein? Das kann ich natürlich gesetzlich regeln.
Okay.
Und im Grunde genommen ist das eben auch denkbar, dass das eben aus dem privaten Bereich, aus dem privaten Profitbereich herausgenommen wird.
Also man könnte ein Gesetz schaffen, das verbieten, aber dieses Gesetz gibt es nicht.
Wir wollen gute Qualität und gute Bezahlung.
Das ist
der Standard.
Dafür sorgen,
da
dass die Altenpflege nicht zum
Einfluss auf die Trägerstruktur.
Okay, gut.
Wir setzen die Rahmenbedingungen. Und Frau Hensler hat das schon gesagt.
Wir haben es verstanden. Es gibt das Gesetz nicht. Es könnte das Gesetz geben.
Es darf nicht dazu gehen, dass es anfällig wird für solche Hedgefonds.
Ruhe in die Runde. Jetzt komme ich zu meinem Schlussauftakt. Denn ich möchte doch ganz kurz sagen, Sascha Uhlenberger aus Bremen hat noch einen tollen Vorschlag. Wie wäre es denn mal damit, gar nicht erst so viele Pflegefälle zu provozieren? Und die Lösung, die er anbietet, ist originell. Bedingungsloses Grundeinkommen, mit dem ein gesundes Leben ermöglicht wird und damit pflegebedürftig verhindert oder zumindest zeitlich weit hinausgezögert werden kann. Ja, gut.
Die also das ist ein Aspekt. Demenz lassen sich dadurch nicht verhindern.
Ja. Sie sehen, die Pflege und alles die Zukunft der Pflege ist ein extrem komplexes Thema. Aber vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die auch aus ihren beruflichen Erfahrungen berichtet haben. Ich sage noch schnell, wer hier war. Professor Gerd Gläske ist Gesundheitswissenschaftler am Zentrum für Sozialpolitik und Gesundheitsökonomie an der Uni Bremen. Erwin Rüddel, er ist Mitglied im Ausschuss Gesundheit und Pflege der CDU und pflegepolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Und Grit Genster, sie ist zuständig für Gesundheitspolitik bei Verdi. Ja, morgen haben wir hier Logo. Und da ist das Thema Entdeckung aus der Archäologie. Ich glaube, da geht es nicht so ganz so lebhaft zu, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Mein Name ist Verena Gonsch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.